Das steht bei uns immer alles natürlich zur Diskussion. Einwände, Nachfragen, Ergänzungen, alles ist gleichermaßen willkommen.
Sozialtourismus, also die neue Debatte um die Einwanderung aus Rumänien und Bulgarien. Wer es genauer wissen will, Zettel liegen vorne am Tisch, dann können die Leute wissen.
Okay. Ja, bitte. Ja, wie du möchtest. Hauptsache, das kommt akustisch hier an.
Also können Sie den letzten Standpunkt dann nochmal genau ausführen, weil ich, also das konnte ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen, dass man, also wie Sie gesagt haben, wenn man zum Beispiel jetzt aus der Ukraine das aufnimmt, ist das eine Einmischung in den Staat, in den ukrainischen Staat sei, oder die Vorbereitung dessen. Und ich weiß nicht, ob ich einen falschen Hals bekommen habe, aber das hat sich jetzt ein bisschen angehört, wie als wäre es okay, was gerade in der Ukraine passiert. Also das hat sich ein bisschen relativierend angehört. Also das ist vielleicht ein bisschen falsch aufgenommen, aber da bin ich ein bisschen sehr komisch da.
Das Letzte ist nicht meine Absicht, die Gewalt in der Ukraine zu verharmlosen, obwohl ich mir vielleicht jetzt so aus dem Stand heraus mit dir gar nicht darüber einig sein werde, was man an der Ukraine zu kritisieren hätte und wen. Ja? Also ich teile nicht den Standpunkt, die Opposition verfolgt eine senkrechte Sache. Bitte?
Die Frage ist nur, ob das das Kriterium ist für die Asylvergabe. Du findest eine ganze Reihe von Staaten auf der Welt, wo du feststellen kannst, dass die Herrschaft des Volkes attackiert. Massendemonstrationen niedergeschlagen werden. Du wirst feststellen, dass es da Unterscheidungen gibt. Dass bei dem einen Staat die Niederschlagung eines Aufstandes dazu führt, dass die Regierung dort Stabilität herstellt. Sogar die Waffen und die Schlüssel für die Niederschlagung dieser Aufstände aus Deutschland bezieht. Und mitnichten die Leute, die diesen Aufstand machen, hier Asyl genießen, sondern hier abgewiesen werden. So, jetzt merkt man, es gibt eine Unterscheidung, die nicht entlang der Frage geht, ob Leute massakriert werden, sondern die anderen Kriterien unterliegen. Ob nämlich die Regierung dort einen Pass oder nicht als deutscher Staat.
Vielleicht kann man das.
Ich habe jetzt keinen umfassenden Überblick über alle Länder, die dort Asyl suchen, die aus den Ländern stammen, wie mit denen umgegangen wird. Also das übersteigt dann mein Detailwissen. Aber also ich finde schon irgendwie, das ist problematisch, dass wir so dargestellt nur irgendwie aufgenommen werden, weil Deutschland die Leute so aus momentan dabei zu den Gründen von passen würde. Aber
ich würde gerne auch noch ergänzen und noch auch als Rückfrage stellen, weil meines Wissens die 5000 syrischen Flüchtlinge, die auch so wahnsinnig gelobt wurden, diese große Zahl, die aufgenommen wird, ist ja auch fraglich, ob es wirklich so groß ist, aber es sind nicht als politische Flüchtlinge anerkannt worden, hier, sondern im Rahmen von einem Settlement-Abkommen, die haben subsidiären Schutz bekommen. Das ist einfach, also meines Wissens nach, wenn.
Es ist nicht derselbe Status. Nochmal zu dem ersten zurück, es gab ja schon eine Antwort sofort. Machst du auch zu demselben was?
Ich weiß nicht, ob man so miteinander auch diskutieren darf. Ich weiß es nicht.
Ja, klar.
Ich wollte nur, also meiner Meinung nach liegt es daran, dass die Ukraine die jetzige Regierung pro Russland ist und es gefällt den Amerika-Europäern nicht. Und deswegen wollen sie die Flüchtlinge eher als Instrument verwenden. Und deswegen werden die jetzt Asyl gewährt.
Wir können uns, nochmal zu deiner Intervention, ja, wir können uns darüber unterhalten, wie wollen wir das beurteilen, was da in der Ukraine abläuft, und haben vielleicht eine verschiedene Auffassung. Aber mir war es nicht darum zu tun, zu sagen, ich halte zur Regierung der Ukraine gegen die Demonstranten oder umgekehrt, sondern ich wollte an dem Sachverhalt klar machen, wie die Logik der Anwendung des Asylrechts funktioniert. Vielleicht, um den Gedanken deutlich zu machen, mal folgende Überlegung. In Hamburg hat es Demonstrationen bei der Roten Flora gegeben, die von viel polizeilicher Gewalt abgeräumt worden sind. Da gab es auch viele Verletzte. In Stuttgart ist gegen einen Bahnhof demonstriert worden. Da ist einem Rentner ein Auge ausgeschossen worden von einem Wasserwerfer der Polizei. Ist das eine politische Verfolgung oder nicht? Diese Frage innerhalb einer Nation vom Standpunkt des Staates aufgeworfen, sagt, das ist die Exekution geltenden Rechts, insofern keine unrechtmäßige politische Verfolgung, sondern die Wahrung des Rechtsstaates. Wir haben Demonstranten in Hamburg aus gewissen Bannmeilen herausgetrieben, in denen sie nicht demonstrieren dürfen. Wir haben bei einer Stuttgarter Demonstration die Baufreiheit gesichert. Also vom Standpunkt des Rechts einer Nation, in der gegen Kritiker vorgegangen wird, ist natürlich das Vorgehen dieser Nation mit dem Recht in Übereinstimmung. Wenn jetzt von außen ein anderer Staat hinzutritt und sagt, das Vorgehen gegen die Demonstranten in Hamburg, das Vorgehen gegen die Demonstranten in Stuttgart, das ist politische Verfolgung und die kriegen ab sofort bei mir Asyl, wenn sie darum bitten, dann legt der Staat Wert darauf, der dieses Urteil hebt, dass das Recht des anderen Staates, aus dem der Umgang mit Demonstranten folgt und der damit kompatibel ist, als Unrecht klassifiziert wird. Nur dann, wenn ich das tue, kann ich zum Umgang mit den Demonstranten in Hamburg sagen, das war politische Verfolgung. Der Innensenator hält es natürlich für die Exekution des Rechts. Unabhängig davon, ja, ob ich jetzt für die Rote Flora bin oder für den Innensenator, scheißegal, mir geht es um die Logik. Der Status zu sagen, der genießt das Recht auf Asyl, weil er ein anerkannter politisch Verfolgter ist, kommt überhaupt nur so zustande, dass ich über den Staat, in dem ihm übel mitgespielt wird, das Urteil fälle. Das, was dieser Staat für Recht hält, das erkläre ich von außen zu Unrecht. Das ist in der Welt von Staaten, schon nah an einer Feindschaftserklärung. Denn Staaten verkehren als Souveräne miteinander. Die sagen, jeder hat auf seinem Gebiet die Hoheit, da ist er souverän, das Recht so zu setzen, wie es ihm frommt, die Wirtschaft so zu organisieren, wie er es will, und das anerkennt man auch wechselseitig voneinander. Wenn aber dieser Standpunkt aufkommt, ich nehme einen Dissidenten aus dem anderen Regime, so wird es ja oft genannt, als Asylanten bei mir auf, dann kommt es mir darauf an, dem anderen Staat den Unrechtscharakter nachzusagen und ihm insofern eine Feindschaftserklärung mitzuteilen. Eine dosierte zwar, aber es ist eine. Ja, bitte.
Ich wollte noch was zu dem Komplex Asylrecht. Fasst dich schon darauf und kreiselt das im Moment so ein bisschen als Instrument von Staaten, einen anderen Staat loszustellen. Oder einen anderen Staat in eine gewisse Ecke zu stellen. Und ich denke, vielleicht ist das ganz gut beschrieben, dass es heutzutage so praktiziert wird. Aber was ich jetzt in deinen Ausführungen ein bisschen vermisst habe, ist schon, dass zumindest habe ich das immer so verstanden, oder dass wir auch in den letzten Jahren, würde ich sagen, seit den 90er Jahren, ja da auch eine, gerade in Deutschland auch eine Entwicklung haben, die unterschiedlichen Regierungen haben begonnen und immer mehr dieses Asylrecht auch beschnitten. Mhm. Und ich denke, historisch gesehen und von der Grundüberlegung her habe ich so meine Zweifel, ob der Grundgedanke Asylrecht zu verankern wirklich so nieder ist, wie du das darstellst.
Vielleicht hilft Folgendes, deinen Zweifel zu zerstreuen. Du verweist darauf, dass historisch das Asylrecht einmal großzügiger ausgelegt war. Und die Restriktionen, heute gibt es eine Flughafenabschiebung, ja. Man kann am Flughafen abserviert werden, betritt nie ein Lager Friedland oder wo man sonst noch hingeht und hat auch nie ein Gerichtsverfahren durchlaufen. Am Flughafen wird man abgeschoben. Sowas gibt es bei uns. Ja, da gibt es eine Veränderung. Manchmal Verschärfung genannt. Ich meine, dass der Grund dafür nicht daher rührt, dass eine anfänglich einmal vorhandene humanistische Gesinnung mehr und mehr verkümmert ist, sodass das Asylrecht härter wurde, sondern dass die identische Absicht im Asylrecht veränderten Bedingungen angepasst worden ist. Ich meine Folgendes. Das Asylrecht hatte mal eine Hochzeit während der Zeit des Kalten Krieges, als es ein feindliches System gab, das des Sowjetkommunismus. Und die Figuren, wichtige Figuren, die mit dem Asylrechtsparagraphen beglückt werden sollten, die hießen bei uns Dissidenten. Dissidenten. Das ist ein interessanter Begriff, ja. Ich sage über den Rudolf Barrow zum Beispiel aus der Ex-DDR oder über andere Figuren, die sich irgendwie als Kritiker hervorgetan haben in Polen damals noch. Ja? Ich sage über diese Menschen Dissidenten. Das ist deswegen so interessant, weil ich damit überhaupt keinen Gedanken wiedergebe, den dieser Mensch denkt. Ich sage kein Urteil, das der hat, wie er denkt und was daran schätzenswert ist, sondern ich halte nur das eine an ihm fest, gegen wen er denkt. Dissident heißt, das ist einer, der sich gegen den Staat stellt, geistig, in dem er zu Hause ist. Ai Weiwei, ist mir vorhin eingefallen, ist heute noch so ein Exemplar dieser Gattung, weil ich mir ziemlich sicher bin, in diesem Saal, nicht um jemanden jetzt zu erniedrigen, keiner könnte sagen, was dieser Mensch eigentlich denkt und was daran so gut ist. Es spielt aber auch in der öffentlichen Berichterstattung keine Rolle, weil nur eines interessiert, gegen wen er denkt, gegen China. Das ist der Beruf des Dissidenten.
Gerade das, also bei ihm ist ja gerade das...
Lass mich noch kurz den Satz zu Ende machen, ich bin sofort fertig. Jetzt wollte ich sagen, dieses Asylrecht bezogen auf solche Dissidenten, ja, das hatte seinen Anwendungsbereich in Bezug auf wenige politische Köpfe, die für so etwas überhaupt in Frage kamen. Die Staatenwelt, selbst in Schwarzafrika, war noch halbwegs stabil organisiert, mit westlichen Krediten zum NATO-Freund herangezogen worden oder sie waren auf der anderen Seite. Aber nach dem Ende der Sowjetunion, mit dem Fall des sogenannten Eisernen Vorhangs, mit dem Nachlassen der Kreditierung der Länder, die man als Unterstützer in der NATO-Front gebraucht hat, ja, ist das Elend plötzlich mobil geworden. Die Grenzen, die vorher undurchlässig waren, sind durchlässig geworden, selbst vom Balkan her, sodass plötzlich Massen vor der Tür stehen und Asyl sagen, für die das Asylrecht gar nicht gemacht war. Ja, jetzt muss man eine Reform finden, wie man sich den massenhaften Gebrauch des Asylrechts, für den es nie erfunden wurde, wieder vom Hals schafft. Das, meine ich, ist der Grund für das, was du als Restriktionen angibst. Da hat sich nicht die Absicht beim Asylrecht geändert, sondern die Bedingung, auf der es trifft, die Lage, in der es angewandt wird. Bitte. Ja, da oben war noch was. Ja.
Warum er auch hier in den Medien vielleicht oberflächlich dargestellt, aber auf jeden Fall immer wieder in den Medien ist, ja gerade weil er so viel kritisiert hat, was uns auch erreichen konnte. Also sein Blog ist inzwischen oder seine Twitter-Nachrichten sind inzwischen wieder gelöscht worden oder vernichtet, aber teilweise auch in Übersetzungen. Deswegen denke ich schon, man kann es vielleicht nicht wissen, was er denkt, aber man kann es wissen, zumindest wissen, was er geschrieben hat.
Die Frage ist ja eher, warum so ein Mensch wie der an die Liebe bekommt. Und ich wollte, was ich vorhin halt irgendwo auch was vielleicht nochmal gesprochen werden muss, es wird ja allgemein so gedacht, wenn Asyl vergeben wird, dass man sich denkt, ja, das ist auch gut so, weil da werden ja auch die Leute schlecht behandelt, wo er vor der Reihe war. Um Gottes Willen, wie da in der Ukraine auf die Leute eingeknüppelt wurde. Und da wollte ich dazu sagen, das kann nicht der Grund sein, warum jetzt in der Ukraine die Leute Asyl bekommen, weil man könnte zig Beispiele aufzählen. Ich habe jetzt mal was aktuell gesucht, mir sind nur die Aufstände in Brasilien eingefallen, wo im Rahmen der Fußball-WM es zu Massendemonstrationen kam, auch niedergeknüppelt wurden, weil die Leute gesagt haben, es kann nicht sein, dass so viele Milliarden für die Fußball-WM ausgegeben wird und wir haben ja erst nichts zu beißen, die Strafpreise für den U-Bahn werden erhöht und es gibt keine medizinische Versorgung. Da gab es einen riesen Aufstand. In Griechenland die Aufstände innerhalb der EU, wo ein riesen Verarmungsprogramm stattgefunden hat. Da wurde das alles hier verhandelt unter dem Motto, die Regierung muss dort wieder Stabilität herstellen. Und da wollte ich darauf hinweisen, da ist nicht die Frage, da werden Leute schlecht behandelt, die Kriterium für die Asylvergabe ist, sondern es scheint ein anderes politisches Kriterium zu sein. Und das nur als Hinweis, da täuscht man sich eben zu meinen, das wäre ein Dienst an den Leuten, sondern es wäre ein Dienst, den diese Nation durchsetzen will, als Einspruchstätigkeit in den Staaten.
Forderst du praktisch das ein anderes Asylrecht, sag ich mal, dass man das anders nennt, dass man das praktisch als Kritik sozusagen nennt, als ja, ich sage jetzt mal, besser wie wir, wenn man ihm Waffen liefern würde, um andere Staaten zu kritisieren, die eigentlich passen, aber du forderst trotzdem noch jetzt, um arme, hilflose Menschen reinzuholen, ein anderes Programm für Deutschland oder für die westliche Welt im Allgemeinen.
Naja, in der Lage, was zu fordern,
oder nicht, aber also. Da darfst du jetzt nicht verwechseln aus deiner
Sicht. Nee, also ich bin insofern ein bisschen bescheidener, als dass ich mir erstmal überlegen wollte, warum es dieses Asylrecht überhaupt gibt. Das ist halt ein Unterschied. Ne? Also bevor man sich überlegt, was es da irgendwie anders zu machen gäbe, wäre doch die Frage, warum vergibt dieser Staat hier ein Asylrecht?
Ja, also weißt du, also als damit man andere Staaten kritisiert sozusagen. Also so kommt es rüber. Also ist das für mich
ja, das ist der Sinn des Asylrechts, dass durch die Vergabe dieses Status, du bist ein politisch Verfolgter, natürlich dem Staat, aus dem er kommt, nachgesagt wird, du verfolgst abweichende Gesinnungen, statt sie unter dein Toleranzgebot zu nehmen. Dieses Urteil, du bist ein quasi Verfolger abweichender Gesinnung, das will dem fremden Staat als Unrecht anlasten, was von dessen Warte aus betrachtet die Exekution, die Umsetzung seines Rechts ist. Und das hat immer den Charakter einer Anfeindung und da hinten kann ein Zeigefinger nicht länger ungesehen bleiben.
Ich meine mich ja nur, damit Sie sich schon länger melden und nicht als Vordrängler empfinden, wenn ich da nur was sage.
Ach so, ja bitte.
Ich würde sehr gerne einen Kommentar gleich dazu anschließen machen. Und zwar glaube ich, dass viele eine verträumte Vorstellung von Asylrecht haben. Also bis 1990, das weiß ich sicher, war Asylrecht im besonderen Polizei- und Sicherheitsrecht verortet. Also es war keine Gabekiste der Nächstenliebe, von Nächstenliebe hat man nichts, sondern es war in erster Linie ein Instrument der Verwaltung, der besonderen Verwaltung, der Polizei, der Sicherheit. Und die mittels knallharter Verwaltungsakte eben diese Verwaltungsakte erlässt und die auch eine Rechtsfolge haben. Und die hat eben entweder, du darfst hier noch eine beschränkte Zeit bleiben, in ein paar Ausnahmefällen, du darfst hier länger bleiben, kriegst eben einen bestimmten Status, in den meisten Fällen aber du wirst abgeschoben. Seit 1990 gibt es dann aber ein Asylrecht, das Asylgesetz, das auch heute noch besteht. Und seit 2000 gibt es auch, weil das Thema, denke ich mal, auch in Europa unausweichlich ist und aufgrund der Vereinheitlichung, gibt es auch immer mehr Zugeständnisse, zumindest europaweit. Aber Unionsbürger sind ja jetzt sowieso keine Asylanten mehr, sondern Asylanten. Heutzutage sind ja wirklich nur noch Drittstaatsangehörige, wie wir es gehört haben, Afrika, Asien und so weiter. Und damit die eben einen bestimmten Asylantenstatus erhalten und hier bleiben dürfen, müssen die natürlich auch etwas vorweisen. Und das ist eben auch nicht so aus Nächstenliebe oder Ähnlichem, sondern wenn du Akademiker bist, steht auch so im Gesetz drin, dann hast du sehr gute Chancen. Mittlerweile hat man es gelockert, also wenn man so mittlere Reife hat, schaut es auch gut für dich aus. Wenn du allerdings keinerlei Abschluss oder Ähnliches hast, schaut es ziemlich schlecht aus, egal wie verfolgt du auch bist. Und ja, da kommen zwei Aspekte, finde ich, gut zum Vorschein, was auch in dem Vortrag beleuchtet wurde. Zum einen, es ist sehr gut als politisches Mittel einsetzbar, um jemanden eben als Feind anzuerkennen oder nicht so gesinnt wie der eigene Staat. Und zum Zweiten eben, gewissermaßen daran angeknüpft, eben die Leute, die diesen politischen Zweck nicht erfüllen, die sind nutzlos. Die sind, wie anfangs erwähnt, Opfer dieser Überbevölkerung. Von denen habe ich hier keinen wirtschaftlichen Nutzen. Ganz einfaches Beispiel, kommen Sie als Sinti und Roma hierher, nach Deutschland. Um da politisches Asyl zu bekommen, da müssen Sie schon ziemlich was drauflegen, obwohl in so gut wie allen Ländern, in denen Sinti und Roma leben, einschließlich Deutschland, Sie wissen es ja selbst, wie die bezeichnet werden und so weiter und so fort. In der EU sowieso, also Ungarn ganz großes Problem, Slowakei, Tschechien, das ganze osteuropäische Raum. Aber Deutschland ist, wie gesagt, da nicht besser. Aber die erhalten eben nicht diesen politischen Status des Asyls, weil sie eben, ja, mit wem möchte man damit bitte schon anfangen? Sich selbst? Wohl kaum. Jo. Jetzt habe ich hoffentlich so ein bisschen das Asylrecht nochmal erhält.
Hier, du hast dich schon länger gemeldet, dann du, und macht einfach mal, ja.
Ich wollte weniger was zum Asylrecht sagen, aber einfach neben den ganzen Sachen, die quasi dagegen sprechen, auch so die Frage, ja, wie kann man es machen? Weil ich sehe halt irgendwie so auf der einen Seite die Tatsache, dass wir wahnsinnig viele Menschen sind, die ja auch irgendwie ernährt werden müssen, und wir brauchen einfach Güter oder Bananen aus Bananenrepubliken. Und wie kann es vereinbart werden, dass wir einerseits keinen Menschen oder auch Unternehmen verbieten können, nach Kapital oder einfach nach Besitz zu streben, und auf der anderen Seite dann eben trotzdem gerechte Verhältnisse herstellen? Also mich würde da irgendwie interessieren, ja, wie kann man es denn machen, wenn Kapitalismus eben nicht geht?
Ja. Ich hoffe, dass ich diese Frage einbeziehe in meine Antwort zu dem Asylrechtsstreit. Wir haben in Bezug auf das Asylrecht jetzt eine Zeit lang so diskutiert, ist vielleicht die meine Meinung, die ich hier vorgetragen habe, zu geringschätzig. Steckt nicht womöglich doch mehr menschliches Potenzial in diesem Asylrecht, als ich zugestehen möchte? Jetzt haben wir die Argumente ein bisschen hin und her gewendet. Ja, ich bin der Auffassung, das ist ein politisches Instrument, um andere Staaten ins Unrecht zu setzen und eine Personalpolitik gegen sie zu betreiben. Gut. Die andere Auffassung, die müsste sich mal mit folgendem Widerspruch auseinandersetzen. Wie soll denn das zusammenpassen, dass Deutschland, eine ganze EU, die Grenzen öffnet, damit sein Kapital in Schwarzafrika Monokulturen betreibt, die Bio-Supermärkte bei Realkauf, die werden mit Artischocken und Auberginen bestückt, die werden in Marokko zum Beispiel gezogen auf Böden, wo die Bauern vertrieben worden sind, die haben jetzt nichts mehr zu essen und zu leben, und wo das Grundwasser durch diesen Verbrauch der Bioplantagen so drastisch absinkt, dass Leute in diesen Regionen kein Trinkwasser mehr haben. Das mal global projiziert auf den Kontinent. Wie soll denn das zusammenpassen, dass erst eine EU dem Kapital den ganzen Kontinent eröffnet und die damit erzeugte Verarmung und Hungersnot ins Werk setzt? Wie soll denn das damit zusammenpassen, dass sie dann im Gegenzug einen Asylrechtsparagraphen formulieren soll, aus der Absicht heraus, kommt dann alle zu mir, die ihr so schwer und beladen seid? Man kann dann nicht einerseits das Elend der Menschen als Instrument des eigenen Geschäfts ins Werk setzen und im Gegenzug mit einem Asylrecht quasi alles widerrufen und sagen, alle, die ich zum Hungern verurteilt habe, mögen herkommen, ich fütter sie durch. Das kann nicht der Sinn der Sache sein. Bitte? Ja. Ja, das ist ja schon mal, ja, das ist überhaupt kein Widerspruch, sondern das ist mal der härteste Beweis dafür, dass Mildtätigkeit in dem Sinne, dass man Menschen bei ihrem Überlebenskampf einen Ausweg bietet, nicht der Geist dieses Gesetzes sein kann. Weil die eine elementare Überlebensnot, dass sie nichts zu essen haben, einfach ignoriert wird, nicht gilt. Das ist ja eine Verschärfung meines Arguments, dass man daran sehen kann, nur diesen einen politischen Gesichtspunkt, den der Staat nützlich findet, um gegen andere Staaten vorzugehen, den lässt er überhaupt am Schicksal der Flüchtlinge nur gelten. Dass die verhungern, interessiert nicht.
Ja, und dass sie, also dass sie verhungern, interessiert nicht. Dass sie zusammengeschlagen oder eingesperrt oder gefoltert werden, interessiert als solches auch nicht. Weil zum Beispiel natürlich zu diesem arabischen Frühling, wo sie es aus anderen Erwägungen für opportun gehalten haben, den Mubarak und den Tunesier da fallen zu lassen, war Ägypten und war Tunesien der beste Freund der EU und hat von denen Unterstützung gekriegt, genau dafür. Unterstützung fürs Militär, Unterstützung für die Polizei. Natürlich haben die Politiker hier gewusst, dass in ägyptischen Gefängnissen gefoltert wird. Ganz klar. Die haben ja zum Teil sogar noch Nachhilfe gegeben in solchen Sachen. Aber insofern kann man sehen, der Punkt, dass sie das nicht haben können, wenn Blut fließt, dass deutsche Politiker oder EU-Politiker nicht sehen können, wenn Menschen gequält werden, das kann nur und immer der Grund fürs Asylrecht sein. Denn in vielen Fällen können die da sehr gut zugucken. Da können die sogar Nachhilfe und Instrumente liefern dafür. Da fliegen sie sogar ihre eigenen, die mal kurz gefoltert werden sollen, in solche Gefängnisse und der BND hört zu, was sie unter der Folter erzählen. Also das kann nicht der Punkt sein. Insofern kann das Asylrecht ja nur diese berechnende politische Absicht haben, genau gegen die Staaten angewandt zu werden, die man damit mitteilen möchte, ihr seid in unseren Augen welche, die eigentlich von dieser Weltkugel zu verschimpfen haben, aber eben weil wir euch aus anderen Gründen nicht leiden können, wie sie in denen politisch was anfangen können, ja, die können das äußern.
Wir können dann auch nicht sagen, eigentlich, was da unten in Afrika passiert, ist uns doch eigentlich total egal. Wir geben denen allen kein Asylrecht. Was ja doch teilweise eben schon passiert, oder man stellt sie generell auf dieselbe Stufe wie zum Beispiel die USA, wo es keine politische Verfolgung geben kann, nach Gesetz. Also, weil daran hat man ja eigentlich kein Interesse. Kritik am Kongo zu üben, ist meiner Meinung nach für die deutsche Regierung, erzeugt es keinerlei Vorteile. Warum, also nur um diesen Punkt zu entkräften, dass Asylrecht nur als Kritik und zum eigenen Vorteil genutzt wird. Also was wäre dann der Vorteil zum Beispiel, dass man jetzt politische Verfolgung im Kongo anerkennt? Was sieht die Politik dafür einen Vorteil?
Na, der Weg geht, glaube ich, andersrum. Er geht so, dass ein Staat wie Deutschland oder andere europäische Staaten sich überhaupt ein Asylrecht in die Verfassung schreibt, hat nicht den menschenfreundlichen Grund, sondern diesen politisch berechnenden Grund. Aber ein Asylrecht ist halt wie die anderen Rechte auch ein Gesetz und formuliert allgemeine Bedingungen. Wenn du jetzt nur ein Asylrecht hast, dann kannst du bei aller wirklich sehr, sehr scharfen Prüfung, die möglichst viele nicht durch die Maschen schlüpfen lassen will, sondern wieder rausschmeißen aus dem Land, kann es dann doch mal dazu kommen, dass auch der eine oder andere Kenianer anerkannt wird. Außer ein Staat ist mit Deutschland so verbunden, wie zum Beispiel der Senegal oder so, dass er von vornherein als sicheres Drittland definiert wird. Und dann ist damit schon klar, ein Senegalese, der kann gar kein Asyl kriegen.
Ich habe eine Frage. Darf ich kurz nur mit Liechtenstein hätte ich eine Frage, weil es hieß ja vorhin, dass die meisten Länder, die dann immer nur ein einziges Genre bedienen, wie Bananen oder Kaffee, dann als Entwicklungsländer oder als Drittstaaten hingeprangert werden oder klassifiziert werden. Wie ist es dann mit Liechtenstein, wenn ungefähr die ganze, ich weiß nicht, wie man das nennt, nicht nur die Industrie, aber alles funktioniert dort nur innerhalb der Banken. Und ist es dann auch ein Entwicklungsland oder haben sie den Status nicht, weil sie unser Geld Gassi führen? Ich weiß es nicht.
Halte ich mal an die letzte Auskunft, ja. Das ist ein internationaler Banken- und Finanzplatz, der davon lebt, dass es viele Kapitalisten und auch Staaten gibt, die Gründe wissen, warum sie ihre großen Finanzgeschäfte außerhalb ihrer Grenzen abwickeln. Ja.
Ich wollte die Diskussion mal zurück zu den Ursachen, die Sie genannt haben. Ich denke, das ist ja der Name Dieter Eigen, das ist der Begründer von Transparency International, der einen Korruptionsindex für die Staaten weltweit herausgeben. Und ich habe in einem Interview von Dieter Eigen so ein bisschen seine Biografie mitbekommen. Der hat ja in den 70er Jahren bei der WTO gearbeitet, ist dann aber aufgrund von seiner ja schon starken Kritik auch an der Korruption innerhalb dieser Organisation da rausgeflogen und hat dann bei Botswana angefangen als juristischer Berater. Und Botswana hat ja eigentlich im Vergleich zu den anderen Ländern in dieser Gegend schon exemplarische Entwicklung hingelegt. Also steht heute eigentlich viel besser da. Und anschließend daran meine Frage, ob nicht auch jenseits von diesen Mechanismen, die Sie genannt haben, dass im Zuge der liberalen Öffnung der Märkte die Subsistenzwirtschaften verdrängt wird, ob nicht auch die Korruption eigentlich einer der Hauptfaktoren dafür ist, dass es diesen Ländern so schlecht geht. Zum Beispiel Nigeria angeführt, dass er mit rund 80% der Staatseinnahmen aus dem Erdölhandel bezieht, wo aber diese Geschäfte, die damit gemacht werden, eigentlich kaum bei der Bevölkerung ankommen, weil es eben in der Korruption versickern. Also wenn diese Korruption vielleicht nicht mehr so stark vorhanden wäre, wäre dann nicht auch eine positive Entwicklung im Sinne der Marktwirtschaft möglich.
Es gibt dieses Urteil, das du zitierst, dass über diese Länder gesagt wird, die sind selbst schuld an der Lage und auch an der Lage ihrer Bevölkerung, weil das alles ein korrupter Haufen ist. Damit wäre die Schuldfrage komfortabel erledigt. Ja?
Wobei man auch sagen muss, dass diese Korruption natürlich auch von der europäischen, amerikanischen Seite so gewollt ist und auch gefördert wird. Ich glaube, bis vor einigen Jahren war sogar Geld, das für Korruption eigentlich verwendet worden ist, in diesen Staaten ja noch steuerlich absetzbar. Also das muss man natürlich auch dazu sagen.
Ja, ich möchte was Theoretisches dazu sagen, zu diesem Vorwurf. Zweierlei. Das erste wäre, ist das denn die Wahrheit, dass in Staatswesen mit einer entwickelten Marktwirtschaft die Menschen gut leben, sofern und solange es keine Korruption gibt? Einfach nur als Blick in die Wirklichkeit. Könnte man sagen, die 3 Millionen Arbeitslosen oder die Hartz-IV-Empfänger bei uns sind ein Produkt von Korruption? Die sind ein Ergebnis des wirtschaftlichen Wachstums, das mit immer neuen Methoden und Maschinen aus immer weniger Arbeit immer mehr Produkt schlägt. Das ist das regelkonforme Wirtschaften, das diese Ergebnisse zeitigt. Natürlich gibt es das, dass ein Rechtsstaat, der über dieses Wirtschaften sein Gesetzeswerk ausbreitet, das Regeln setzt, wessen Interessen wie weit gelten, wo die des anderen beginnen, eines Investors und eines Arbeitnehmers oder Betriebsrats. Ja. Natürlich gibt es das in solchen Staaten, dass Unternehmer versuchen, einen Staatsbeamten zu bestechen, um einen Bauauftrag für sich zu gewinnen, ohne dass er in eine öffentliche Ausschreibung kommt. So etwas will kein Staat haben, weil er das nationale Wohl und die staatliche Hoheit darüber in der Hand behalten will. Und unter diesem Reglement kommt das Wachstum der vielen verschiedenen Privaten zustande und ein Einkauf eines staatlichen Gesetzes gegen die Hoheit lässt er nicht zu, weil er die Wirtschaft, ihre Entwicklung und das Reglement dafür im Griff behalten will. Deswegen ist sowas bei uns strafbar. Aber da ist Korruption sowas wie die Ausnahme von einer Regel. Und gewiss ist diese Ausnahme von der Regel mitunter dazu angetan, dass sich einer bereichert, privat, aber bestimmt nicht der Grund dafür, dass ein Niedriglohnsektor in Deutschland gewachsen ist, von dem immer weniger Menschen gut leben können. Das hat wirtschaftliche Notwendigkeiten, die sind völlig jenseits der Frage, ob irgendwer bestochen und beschissen hat. Insofern möchte ich erst einmal die grundsätzliche Gleichung, die immer mitgedacht wird, in Zweifel ziehen. Wo keine Korruption, da wunderbares Leben. Das stimmt nicht. Wie gelebt wird, hängt davon ab, wie gewirtschaftet wird und was deswegen für die einen dabei rausspringt und für die anderen nicht. Jetzt zu diesen afrikanischen Ländern. Da halte ich die ganze Diagnose für einen Fehler, weil es die Regel gar nicht gibt, von der Korruption da die Ausnahme wäre. Also, Regel würde unterstellen, ja, es gibt sowas wie ein Bundesgesetzblatt, auch in Kenia, und die Gesetze, die dort verabschiedet sind, sind durch einen staatlichen Korpus gemacht, der flächendeckend im Land gilt und seine Gesetze auch durchsetzt. Und wer sich nicht daran hält, wird eingesperrt. Und dieser Staat, der kann sich aus sich heraus auch finanzieren und ernähren. Der gebietet über eine Wirtschaft, die ihm Geld einspielt. Und er hat ein Volk, das in dieser Wirtschaft ein Auskommen findet und deswegen diesen Staat bejaht und trägt. Und insofern gibt es einen Staat und ein Volk, die in aller Gegensätzlichkeit zusammenwirken und die Gesetze, die da geschmiedet werden, die gelten. Und eine Korruption läge dann vor, wenn sich einer eine Ausnahme von so einem Gesetz erkauft. Von so einem Verhältnis kann in einem Drittweltstaat gar nicht die Rede sein. Von einer quasi allgemeinen Geltung eines Gewaltmonopols und einem Wirtschaftssystem, in dem die privaten Interessen auf eine Zusammenarbeit festgelegt sind, die ein Wachstum hervorbringt, das sich an die Regeln hält und die Gesetze achtet, die ein Staat dafür vorsieht. Diese Staatswesen, die sehen aus wie ein Staat und haben auch alle formellen Momente eines Staats. Aber in denen steckt ein anderer Inhalt. Zum Beispiel, was ich meine. Auch in diesen Staaten wie Kenia, Nigeria gibt es eine Regierung. Das Merkwürdige ist, nach einem Auslandsbesuch des Präsidenten kann der seinen Job los sein oder sein Staat ist weg. Auch in diesen Staaten der Dritten Welt werden Minister und Regierungschefs besoldet, aber die beziehen nicht ein Einkommen aus einem Staatshaushalt, sondern die legen ihre Finger auf Teile des Staatshaushalts. sodass solche Figuren wie Mobutu tatsächlich daraus hervorgehen, die mit Milliarden, wie man ja erfährt, sich an die Côte d'Azur zurückziehen oder wie dieser Bokassa, der berühmt geworden ist, sich goldene Badewannen kauft. Es gibt auch in diesen Ländern einen Parteienpluralismus. Aber wenn dort gewählt wird, weiß man sofort, in der Regel ist das Auftakt zu Schießerei und womöglich sogar Bürgerkrieg und da findet nicht per Wahlakt ein Wechsel des Amtspersonals statt. Auch in diesen Staaten, noch ein formelles Moment, das die wie jeder Staat haben, gibt es ein Militär. Aber das ist dann nicht das Instrument einer geeinten Nation, die von allen politischen Kräften und dem Volk getragen und befürwortet wird, sondern Machtmittel konkurrierender Clans. Auch die haben einen Staatshaushalt, noch so ein Moment von Staatlichkeit. Aber der ist bestückt durch fremden Kredit und bei manchen Staaten, lustig, ja, ist der überhaupt gleich Teil eines fremden Staatshaushalts. Tschad, die französischen Ex-Kolonien, die haben einen Staatshaushalt, der ist eine Unterabteilung des französischen Staatshaushalts. Was ich damit sagen will, ist, was dort als Staatlichkeit existiert, ist nichts anderes als ein rivalisierender Machtkampf von Clans in diesem Gebiet um die Schaltstellen von Macht, bei denen Geld ankommt, weil auswärtige Kreditgeber Geld dorthin überweisen, weil sie die siegreichen oder ihnen genehmen Figuren benutzen möchten, um das Land für den Rohstoffabtransport oder politische Bedürfnisse herzurichten. Insofern ist die Lage in diesem Land dadurch gekennzeichnet, dass wer jetzt einen Auftrag will, um eine Fabrik aufzumachen, gar nicht anders kann, als sich mit dem Clanchef ins Benehmen zu setzen, der soeben die Oberhand gewonnen hat oder vielleicht auch nur in einem Teilgebiet des Landes die Hoheit hat. Auch das gibt's ja. Soeben wird der Staat Jemen zum Beispiel ja in 7 Provinzen zerlegt. Libyen existiert gar nicht mehr als einheitlicher Staat, sondern als der Distrikt Benghazi und Tripolis und andere Regionen. Ich will sagen, in diesen Staaten ist es die Normalform, dass überhaupt bloß ein Geschäft beginnt, in die Gänge kommt, eine Genehmigung findet, wenn man sich an die gerade siegreichen Führer dieses oder jenes Clans, die sich ein paar Schalthebel der Macht angeeignet haben, wendet und von ihnen die Erlaubnis holt. Und das lassen die sich vergüten. Diese Vergütung ist es, die hierzulande als Korruption angeprangert wird. Aber im Prinzip ist überhaupt der Unterhalt des ganzen Staates nichts anderes. Ein Entwicklungshilfekredit, früher hießen sie so, ja, nach Benghazi oder nach Tripolis oder nach Ägypten zu überweisen, das ist nichts anderes, als sich dort Figuren aus einem Machtapparat gewogen zu machen, mit Gewalt das Land für die Ziele herzurichten, die das Ausland von ihm wünscht.